es geht immer nicht darum, alleine alles besser hinzukriegen, sondern einen kleinen Teil dazu beizutragen und diesen kleinen Teil bei sich selber zu finden. Was kann das sein? Das ist sozusagen, glaube ich, die Aufgabe für jeden von uns. Und da würden wir gerne die Leute ermutigen und dabei unterstützen auch und dabei helfen, diesen Teil zu finden und dann auch den Mut zu finden, das umzusetzen.
Herzlich willkommen bei Friede, Freude, Pustekuchen, dein Podcast für Inspiration und Reflexion rund ums Thema Konflikte und die Herausforderungen des Lebens. Wir sind Jana
und Sandra, heute bei uns zu Gast die Geschäftsführerin von Gesicht zeigen, Sophia Oppermann. Wir sprechen mit ihr über Zivilcourage, Love Speech und pädagogische Aufklärung. Und ich sage euch, das war ein krasses, geiles Gespräch. Oder, Jana?
War richtig schön. Lohnt sich zuzuhören. Du kriegst allerlei konkrete Tipps, wie du tatsächlich auch sowas Heftiges wie Zivilcourage ganz konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Freut euch drauf.
Oh wow, let's go. Sophia, herzlich willkommen bei uns im Friede, Freude, Pustekuchen-Podcast. Wir freuen uns total, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ja, auf alle Fälle. Wir freuen uns auf ein großartiges Gespräch. Und bevor wir das aber starten, mache ich noch ein kleines Intro für die Personen, die dich nicht kennen. Wenn es da was zu ergänzen gibt, gibst du einfach Bescheid. Und ich starte und halte es kurz und knapp.
Gerne.
Sophia Oppermann, du bist seit über 25 Jahren bei Gesicht zeigen in der Geschäftsführung und als Vorstandsmitglied dabei und setzt dich mit diesem Verein zusammen für eine demokratischere Gesellschaft und weniger Rechtsextremismus ein. Du bist gebürtig aus Gießen, du lebst aber in Berlin, du hast zwei Kinder, bist verheiratet und hast einen Hund. Das so als die ganz groben Eckdaten, reicht uns das, um loslegen zu können? Oder fehlt da noch irgendwas ganz Relevantes?
Nee, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Zusammenfassung, bis auf die ganz kleine Kleinigkeit, dass ich gar nicht verheiratet bin, aber trotzdem mit meinem Mann zusammenlebe. Das macht aber nichts. Nein, alles gut. Wir leben quasi seit über 25 Jahren in einer wilden Ehe.
Wunderbar. In einer wilden, hoffentlich auch glücklichen Ehe. Das hört sich doch gut an.
Genau.
Fantastisch. Liebe Sophia, dann lass uns doch starten ins Eingemachte sozusagen. Wir machen nämlich immer direkt einen Sprung ins kalte Wasser mit unserer ersten Frage. Die ist für alle Interviewgäste gleich. Und lass dich mal drauf ein. Du als die kleine Sophia, wie bist du damals sozialisiert mit Konflikten geworden? Also was haben dir deine Eltern da mitgegeben? Wie hast du Konflikte wahrgenommen? Nimm uns da mal bitte mit auf die Reise.
Holla. Okay, also ich lasse mich drauf ein und gucke kurz sozusagen zurück. Die kleine Sophia. Ich komme aus einer Familie, die ziemlich harmoniefreundlich war. Also süchtig würde ich nicht sagen, aber wir waren sehr harmonisch und haben aber gleichzeitig auch uns gerne gestritten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber so würde ich das beschreiben. Also wir haben ziemlich viel so kleine Fights gehabt, die aber immer irgendwie auch liebevoll waren. Und jetzt nicht, wir haben keine großen schwierigen Krisen oder Auseinandersetzungen in der Familie gehabt. Also weder meine Eltern, die wirklich bis zum Schluss, bis zu ihrem Tod zusammengeblieben sind und ein Herz und eine Seele waren. Und auch wir sind drei Kinder, also ich habe noch zwei ältere Geschwister. Wir haben uns eigentlich auch immer gut verstanden mit kleinen Streitigkeiten, wie das unter Geschwistern ist, aber nie dem großen Konflikt oder wir reden nie wieder miteinander oder Ähnliches, was es ja durchaus in Familien gibt und was ich aus meiner Perspektive sozusagen aus so einer eher harmonischen Familie wirklich immer sehr dramatisch finde, wenn ich davon höre, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich liebe meine Familie, wir lieben uns als Geschwister und deswegen ist das für mich eher was für mich eine Katastrophe bedeuten würde, wenn sowas passiert. Und gleichzeitig genau dieses, wie gehen wir mit Konflikten um in einem familiären Kontext auch, hat dadurch, dass es so harmonisch war, hat natürlich auch so ein bisschen dazu geführt, dass, also mein Vater zum Beispiel, der konnte gar keine Konflikte. Der konnte das einfach nicht. Und wenn es irgendwie kritisch wurde, also wenn wir irgendwie als Teenager beim Küchentisch irgendwie so irgendwas gestritten haben oder politisch irgendwie eine andere Meinung hatten, dann ist er irgendwann aufgestanden und einfach gegangen, weil er das einfach nicht ertragen konnte. Also der konnte nicht streiten. Was irgendwie so im Nachhinein, wenn ich jetzt so auf ihn zurückgucke, was wahnsinnig Liebevolles natürlich auch hat und was total Tolles. Aber als Jugendliche manchmal auch so, da denke ich so, red doch mal mit mir und streite dich doch mal mit mir. Aber das konnte er nicht. Meine Mutter konnte das ganz gut. Und ich glaube, wir drei Kinder haben auch dann eher von unserer Mutter gelernt, dass man auch mal irgendwie sozusagen zurückgeben kann oder Kontra geben kann. Genau.
Okay, ja, das hört sich so an, als seien Konflikte für dich etwas, sagen wir mal, sicheres oder sicheres Terrain. Also da kann nichts Großartiges passieren, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist. Wir sind ja trotzdem miteinander verbunden.
Also zumindest aus der Erfahrung heraus, ne? Also wenn man jetzt irgendwie so die Kindheit und die Jugendzeit als Erfahrungsraum nimmt. Gibt natürlich auch Konflikte, wo ich unsicher werde, wo ich denke, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Aber vom Grundprinzip her würde ich wirklich immer sagen, es muss ja möglich sein, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Es wäre ja total absurd, immer zu denken, ne, wir sind immer aller Meinung. Und ich merke aber immer wieder, also ob das jetzt mit meinen Kindern ist oder in der Familie, aber auch mit Freunden oder im Büroalltag, auf der Arbeit, dass es tatsächlich oft so ist, dass schon bei so Kleinigkeiten, ne, wenn man irgendwie sagt, was weiß ich, das Buch fand ich gut, der andere sagt, das Buch fand ich total blöd. Und dass man sich da schon so, dass man denkt, aber das ist doch total normal eigentlich. Aber man kommt sich schon so ein bisschen ins Gehege. Und manchmal plädiere ich dann dafür, dass ich sage, Leute, lasst es doch einfach mal stehen. Es ist doch völlig in Ordnung. Die eine sieht es so und der andere sieht es so. Und jeder hat das Recht dazu, solange es um solche einfach nur Meinungen oder Einschätzungen oder sowas geht. Ne? Aber die Leute sind dünnhäutiger momentan, habe ich den Eindruck.
Momentan meinst du so in dieser aktuellen Zeit, in der wir uns gerade bewegen?
Ja, also ich glaube, dass wir so, also wenn ich es jetzt terminieren müsste, im Grunde genommen ein bisschen seit Corona, ne, kommt so eine Krise nach der anderen gesellschaftlich und dann ja auch sehr individuell. Also das sind ja alles Krisen, die sich dann sehr stark aufs Individuum auswirken. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Einzelne gerade Zeit hat, sich von der ersten Krise überhaupt mal zu erholen, bevor man wieder Kraft getankt hat für die nächste. Und das wirkt sich schon aus, habe ich den Eindruck. Also das wirkt sich durch so eine Dünnhäutigkeit aus und so eine schnellere Aggression und schneller unzufrieden und unleidig werden, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn es nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Das merke ich schon. Wir merken das auch sozusagen in unserer täglichen Arbeit. Wir arbeiten ja viel mit Jugendlichen in Workshops und also wir haben zum Beispiel ein Lernort hier in Berlin, wo wir Jugendliche, also Schulklassen einladen und die kommen dann für 4, 5 Stunden zu einem Workshop. Und vor der Corona-Zeit hatten wir eine andere Aufmerksamkeitsfähigkeit von den Jugendlichen, eine andere Bereitschaft, sich auf die Workshops einzulassen, mitzumachen, auch nicht irgendwie so sich zu verweigern und ähnliches. Das hat ganz stark zugenommen nach Corona und jetzt auch durch den Ukraine-Krieg, durch die Konflikte, die es zu Hause gibt, durch die Unsicherheiten. Wie sagt man das? Das setzt sich bei Kindern und Jugendlichen einfach direkt durch, ne? Also die kriegen das mit und das wirkt sich dann aus und dann wird das sozusagen in den schulischen Alltag. Also die Lehrer und Lehrerinnen haben es natürlich jeden Tag und wir in unseren Workshops da kriegt man das dann ganz schnell zu spüren auch.
Magst du uns da noch mal erhellen, Sophia? Wie können wir uns das vorstellen? Wie kommt es dazu zu diesen Workshops? Also melden die Kinder oder Jugendlichen sich da freiwillig für an oder wie kommen die überhaupt in die Situation, in so einem Workshop zu sitzen?
Das sind Schulen, die das anmelden, beziehungsweise die Lehrer oder Lehrerinnen. Das nennt sich einen außerschulischen Lernort. Also wir sind quasi ein Unterstützungsangebot für Schulen, wenn sie mal aus ihren normalen Räumlichkeiten rausgehen wollen und bestimmte Themen. Also wir haben historisch-politische Bildung, aber auch viel so Identitätsstärkung und Diskriminierungssensibilität und solche Themen. Und da melden dir natürlich die Lehrer und Lehrerinnen die Klasse an und die kommen dann als Klasse zu uns und dann machen wir unsere Arbeit. Die Lehrer, Lehrerinnen dürfen zugucken, wenn sie wollen, aber sich bitte nicht einmischen. Genau, so funktioniert das. Nee, wir sind jetzt kein Jugendzentrum oder sowas ähnliches, wo Jugendliche von alleine oder am Nachmittag hinkommen würden. Genau.
Hast du das Gefühl, dass tatsächlich auch die Gesellschaft sich dahingehend verändert hat, dass wir mit Konflikten einfach nicht mehr so gut umgehen können? Haben wir das verlernt? Also jetzt nicht nur durch Corona und Co., sondern hat sich da ein gesellschaftlicher Wandel sozusagen vollzogen?
Also ob wir es komplett verlernt haben, ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube schon, dass wir da, ja, wie ich vorhin sagte, so ein bisschen dünnhäutiger geworden sind. Und als Gesellschaft schneller den Eindruck, also ich habe den Eindruck, die Leute wollen immer schneller Recht haben oder Recht bekommen oder ihre Meinung auch durchsetzen, beziehungsweise wenn sie den Eindruck haben, meine Meinung wird hier nicht wertgeschätzt oder die anderen sehen das anders, dann wird das immer gleich als so krasse Kritik erlebt und nicht als, ja, okay, ich habe halt eine andere Meinung. Das ist ja eigentlich völlig in Ordnung. Also ich würde schon sagen, dass sich das verschärft hat, ne? Und dass sozusagen auch so ganz einfache demokratische Grundregeln wie, ich brauche eigentlich auch mal ein gutes Argument, wenn ich was vorbringen möchte oder wenn ich was durchsetzen möchte oder für etwas werben möchte, dass das ja auch häufig nicht mehr gilt. Also dass man einfach nur sagt, ich will das so, also gerade in politischen Auseinandersetzungen, und dann müsst ihr das auch machen. Und das, so funktioniert halt Politik nicht und so funktioniert auch Demokratie nicht, ne? Ich brauche Argumente, ich brauche eine gute Überzeugung, vielleicht brauche ich auch Leute, die das mit mir zusammen versuchen zu unterstützen, also Kombattanten, ich brauche vielleicht auch mal eine Mehrheit, um was durchzusetzen. Also wenn ich jetzt wirklich ins politische Feld gehe, und da wird, das wird oft nicht mehr so gesehen, glaube ich. Und da ist eine Unzufriedenheit und eine Unruhe und auch so eine Unduldsamkeit gesellschaftlich entstanden, die ich schade finde und auch gefährlich finde.
Wie verortest du dich da? Also dich oder deine Organisation, Gesicht zeigen? Also das ist ja, du hast jetzt gerade so skizziert, was du beobachtest, in welchem Umfeld wir uns momentan bewegen oder wie sich das Ganze verschärft, könnte man sagen, oder dass die Leute so dünnhäutig geworden sind. Gibt es da sowas wie einen Auftrag, einen inneren Auftrag? Also wie gehst du damit um?
Ja, inneren Auftrag gibt es, glaube ich, in so Feldern, wo wir arbeiten, immer so ein bisschen, ne? Das ist jetzt kein Job, den man sich sucht, weil man irgendwie total reich und berühmt werden will, sondern eher, weil man wirklich sagt, okay, ich sehe Problemlagen in der Gesellschaft und da würde ich gerne dran mitarbeiten, die ein Stück zu lösen. Wir werden nie die eine Lösung finden und alle sind dann glücklich, sondern wir können auch nur so ein bisschen unseren Teil dazu beitragen. Aber klar, es geht schon darum, dass man Probleme versucht zu lösen, die man sieht. Und angefangen, also wie gesagt, gegründet wurden wir im Jahr 2000. Angefangen hat das mit einer großen Bestürzung damals, was rassistische und antisemitische Übergriffe wirklich auf der Straße anging, wo wir gesagt haben, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die wollen wir nicht zulassen, die finden wir wirklich dramatisch, wenn Menschen auf der Straße angegriffen und geschlagen werden, weil sie anders, vermeintlich anders aussehen oder glauben oder lieben oder leben. Und das ist im Grunde genommen von Anfang an die Kernaufgabe auch, der wir uns widmen. Und das tun wir auf unterschiedliche Art und Weise. Wir machen auch Kampagnenarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben einen Insta-Kanal, dem man folgen kann, oder einen Facebook-Kanal, also wo wir einfach auch Informationen streuen und aufklären und ein bisschen politische Inhalte so aufbereiten, dass sie gut und einfach verständlich sind. Aber wir machen eben auch viel pädagogische Arbeit. Und da ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir mit den Jugendlichen sehr wertschätzend umgehen, sehr respektvoll umgehen. Also das, so diese alte Weisheit, wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus, das versuchen wir wirklich auch zu leben und vorzuleben und damit auch dafür zu werben, dass ein respektvoller Umgang miteinander uns weiterbringt. Also dass wir, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander Argumente austauschen, dass wir uns ausreden. Das sind so ganz einfache Sachen, ja. Ne? Dass wir uns ausreden lassen, dass wir nicht sagen, du bist ein Vollidiot, wenn mir irgendeine Meinung nicht gefällt oder ein Argument nicht gefällt, sondern dass ich sachlich da bleibe und sage, das Argument gefällt mir nicht oder überzeugt bin ich. Aber das ist jetzt nichts Persönliches. Also das sind so ganz kleine Bausteine eigentlich, mit denen wir anfangen, in den Workshops zu arbeiten. Aber sie wirken und ich habe den Eindruck, nicht nur Kinder und Jugendlichen tut das gut, sondern es täte auch sehr vielen Erwachsenen gut, wenn sie ab und zu mal wieder so einen kleinen Grundkurs in dialogischen Verhalten nehmen würden.
Das heißt, in dem Kontext seid ihr nur unter Anführung bei Kindern und Jugendlichen unterwegs?
Also die Workshops machen wir für Kinder und Jugendliche. Wir geben aber Fortbildungen, auch mittlerweile relativ viele. Die geben wir dann für pädagogisches Fachpersonal, also Lehrer und Lehrerinnen oder auch Studenten und Studierende, die sich sozusagen für unsere Methoden und Inhalte interessieren und von uns lernen wollen, wie wir das machen. Das sind dann solche Fortbildungen eher.
Ja. Genau.
Und was wir auch eine Zeit lang lange gemacht haben, das ist im Moment, das ist ein bisschen eingeschlafen. Wir wollen es aber wieder ein bisschen stärker auch im nächsten Jahr anbieten, sind so Zivilcourage-Workshops. Also wo man so ein bisschen üben kann, wie man sich zivilcouragiert im Alltag fühlt und vielleicht auch handelt.
Das ist ein spannendes Thema, weil Zivilcourage heißt ja nicht zwingend immer, man muss jemanden direkt ein Menschenleben retten, weil sonst alles irgendwie quasi den Bach runtergeht, sondern es fängt ja beim Kleinen an. Ne? Und
Ja,
du
genau.
im
Auch da.
Vorgespräch so ein bisschen angeteasert, darum geht's. Ne? Was ist
Total.
Zivilcourage für euch sozusagen?
Also für uns, ich kann ja mal von mir sprechen, für mich bedeutet Zivilcourage im Grunde genommen, dass man eine Aufmerksamkeit für sein Umfeld beibehält. Also, dass man nicht morgens aus der Tür geht, die Kopfhörer reinstöpselt und sagt, okay, alles drum um mich herum geht mich gar nichts an. Also nichts gegen Kopfhörer. Aber dass man einfach so die Augen offen behält und auch ein bisschen die Ohren offen behält, was passiert eigentlich um mich herum? Ob das auf der Straße ist oder in der Bahn ist, im Bus ist oder dann auch, wenn ich einkaufen gehe oder auch natürlich im Internet, wenn ich mich auf Social Media bewege. Wie wird hier eigentlich mit Leuten umgegangen? Gibt es irgendeine Situation, wo ich den Eindruck habe, wenn ich in dieser Situation wäre? Wäre es mir unangenehm und hätte ich gern, dass mir jemand hilft. Also ich glaube, wenn man sich das immer mal wieder selber vorstellt, dann fällt es einem viel leichter auch zu gucken, oh, ist da irgendwas, wo ich vielleicht eingreifen könnte. Und dann ist sozusagen, das ist der allererste Schritt, dass ich mich überhaupt verantwortlich fühle. Nicht nur für mich, sondern eben auch fürs Drumherum. Das haben, glaube ich, viele nicht mehr so drauf. Das ist so
Das
mein Eindruck.
würde ich aber auch sagen. Also, wenn man durch die Straßen geht oder mit der U-Bahn fährt oder was auch immer, also das typische Bild ist doch, dass die Leute ihr Handy in der Hand haben, da drauf gucken, hektisch drauf tippen oder zumindest Ohrstöpsel drin haben und sich irgendwas anhören. Also sich sozusagen rausnehmen
Genau.
aus ihrem Umfeld.
Ja, also das Abschotten ist, glaube ich, schon sehr stark verbreitet. Also ich weiß nicht, nicht jeder hat jetzt auch die tollsten Kopfhörer, wo man dann gar nichts mehr hört, was um einen rumgeht. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich mich so in was anderes rein vertiefe. Ich lese jetzt zum Beispiel auch immer die Zeitung in der U-Bahn. Sonst ist mir auch ein bisschen langweilig. Aber das hindert mich ja nicht daran, immer mal zu gucken, was so um mich rum auch passiert. Ich glaube, dieses Augen aufhalten und dieses Verantwortungsgefühl ist der allererste Schritt, um überhaupt zivilcouragiert handeln zu können, weil ich muss es ja mitkriegen erstmal. Und dann ist es immer so ein bisschen die Überwindung, geht mich das, was ich jetzt sehe, womöglich auch was an? Oder geht mich das nichts an? Und das ist der zweite Schritt, ne? Dass man immer sagt, okay, nee, das ist jetzt was weiß ich, da wird eine Frau irgendwie blöd angemacht, ich habe den Eindruck, da muss ich eingreifen, das geht mich was an, ne? Oder es gibt Situationen, wo das leichter fällt und es gibt natürlich auch Situationen, wo das schwerer fällt. Gerade du hast das erwähnt, ne, wenn es irgendwie aggressiver wird auch oder sowas, dann raten wir natürlich auch auf jeden Fall für sich gar nicht selber in Gefahr zu begeben. Das ist ja nicht der Punkt. Wir sind ja nicht die Polizei und die Einsatzkräfte als Einzelpersonen. Es geht schon darum, nur das leisten zu können, was auch machbar ist. Aber man kann in diesen Zivilcourage-Workshops das natürlich so ein bisschen trainieren, also auch so diesen ersten kleinen inneren Schweinehund zu überwinden und zu sagen, okay, ich probiere das einfach mal durchspielen. Ne? Das machen ja die meisten Leute gar nicht. Einfach mal in so einem Rollenspiel, zwei Leute haben irgendwie so einen kleinen Händel miteinander und die dritte Person muss irgendwie da eingreifen. Wie mache ich das eigentlich? Ne? Und das einfach mal zu probieren, wie ein Training. Das ist wie man halt auch ins Fitnesscenter geht, könnte man auch ins Zivilcourage Center gehen, sozusagen. Aber man muss es einfach ein bisschen trainieren. Und die meisten, die so einen Kurs mal gemacht haben oder so ein Seminar mal gemacht haben, die sagen, dass es ihnen total einfach so Sicherheit gibt. Also gar nicht, dass sie jetzt irgendwie so wie so einen Boxkurs gemacht haben oder einen Frauen-Selbstverteidigungskurs oder ähnliches, ne? Sondern einfach, dass es dir die Sicherheit gibt, ich habe das jetzt mal ausprobiert, ich habe diesen einen Satz, Entschuldigung, können Sie das bitte lassen? Ich glaube, das ist nicht in Ordnung oder einen ähnlichen Satz. Ich habe den schon mal gesprochen, jetzt weiß ich, wie das ungefähr geht. Und das hilft total. Und das hat man dann so im Depot quasi. Und kann es rausholen, wenn es nötig wird.
Ja, okay. Und das machen Jugendliche oder auch Erwachsene?
Das machen eher Erwachsene tatsächlich. Genau.
Okay. Ja. Würdest du sagen, Jan, du hast gedacht, ich habe es gesehen, aber zu spät. Du wolltest noch eine Nachfrage stellen, ne? Bevor ich das.
Ich wollte nur was aussondern, was mir gerade kommt. Und
Bitte.
zwar habe ich so gedacht, boah, kann man das nicht verpflichtend machen? Ist das nicht etwas, so wie wir es vorhin im Vorgespräch hatten, mit dem Rauchverbot oder mit, also wirklich, oder Australien macht dieses Medienverbot für unter 16-Jährige. Okay, und dann ist einfach klar, so wird es gemacht. Und das wäre doch was, was der Gesellschaft so gut tun würde. Und
Ja.
es stärkt auch noch den Einzelnen. Also wo ist bitte der Nachteil? Wer hat da was zu verlieren? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit oder wäre das nicht der allergrößte Hebel zu sagen, so, und das wird jetzt an jeder Schule wie so ein Schulfach eingeführt oder sowas?
Also ich glaube, verpflichtend kann man Dinge tatsächlich immer nur in Schulen unterbringen, weil sobald Menschen erwachsen sind, also kriege ich sie für die politische Bildung oder für solche Maßnahmen nicht mehr jetzt negativ gesprochen zwangsverpflichtet. Ich glaube, das Einzige, was man noch durchgesetzt hat, ist der Erste-Hilfe-Kurs, wenn man einen Führerschein macht. Man könnte natürlich sagen, jeder, der ein BVG Monatsticket kauft, muss sowas mal machen. Ein Zivilcourage-Kurs, wie benehme ich mich in der U-Bahn oder in der S-Bahn, falls irgendwas Blödes passiert. Aber klar, es ist ja natürlich mehr, ne? Es ist ja dann auch, was ich vorhin sagte, was ist im Internet? Also überlese ich zum Beispiel, wenn es Kommentare gibt, die frauenverachtend sind oder die diskriminierend sind, die rassistisch sind, antisemitisch sind, gehe ich da drüber und sage, naja, geht mich nichts an. Oder ach, die Person wird sich schon selber wehren. Oder springe ich bei solchen Kommentarleisten dann rein und sage, nee, Leute, das ist kein Umgangston hier. So wollen wir das hier nicht. Oder das ist beleidigend, lasst das bitte. Also man muss sich angesprochen fühlen. Ne? Man muss es wahrnehmen als etwas, was einen angeht. Und das ist das, was wir immer versuchen, sozusagen in unseren Workshops zu vermitteln. Wir haben so ein Motto auch, das hängt bei uns auch über der Tür in diesem Lernort, wo die Jugendlichen quasi wieder rausgehen, dann sehen sie das große Motto nochmal da drüber stehen. Das heißt, everybody can be a change agent. Also jeder kann ein Agent der Veränderung, sage ich mal, sein. Und das ist nur, das kann im ganz Kleinen sein. Also es geht überhaupt nicht darum, allein die Welt zu verändern oder sowas. Das kann auch einfach sein, dass auf dem Schulhof einer immer ein bisschen an der Seite steht, weil die anderen ihn ein bisschen komisch finden. Und nachdem ich den Workshop gemacht habe und das mal verstanden habe, oh, auch ich kann ein Change Agent sein, gehe ich halt in der nächsten Pause mal hin und frage, willst du mitspielen? Das können ganz, ganz einfache Sachen sein. Es geht wirklich darum, meiner Ansicht nach, diese zu erkennen, was ist mein Aktionsradius? Wo kann ich ein Change Agent sein? Und das für sich mitzunehmen und zu sagen, das schaffe ich. Ich gucke, wo kann ich das machen? Ich trage der älteren Dame mal die schweren Tüten hoch oder was auch immer, ne? Also früher hat man es, glaube ich, so mit dieser Pfadfindermentalität gehabt. Eine gute Tat am Tag. Klingt mega altmodisch und spießig, ist aber ein total wahrer Kern dran, finde ich. Gebe ich offen zu. Nee, ich finde, das hat was, wenn man sich das vornimmt und sagt, ich gucke, dass ich das mache einmal am Tag. Man ist erstaunt, wie viel einem plötzlich auffällt, im öffentlichen Raum, was man Gutes tun kann. Und ich meine, es gibt doch nichts dagegen einzuwenden, mal was Gutes zu tun
Ja,
in
total.
dieser Welt.
Und das ist dann auch wieder das Thema mit der Wahrnehmung, ne? Wenn ich mir das so wie eine Challenge nehme, das ist mein Tagesziel, dann ist mein Wahrnehmungsfilter ja auch auf Empfang gestellt. Und dann fallen mir auch solche Situationen auf, in denen ich wirksam werden könnte. Weil ich will ja abends sozusagen Strich machen, habe ich
Den Abend,
gemacht.
genau.
Genau.
Und nicht nur ein Strich, sondern ich finde, das ist ein super relevanter Punkt, ne? Zivilcourage hört sich manchmal vielleicht in den Köpfen der Menschen so hochtrabend an, aber wenn wir es runterbrechen auf einfach ein Miteinander wieder mehr in den Vordergrund zu bringen und achtsam zu sein, nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auch auf das Umfeld, wird es dann plötzlich viel greifbarer. Ne? Und diese Idee von, hey, auch ich kann ein Change Agent in so vielen verschiedenen Situationen tagtäglich sein, bringt mich ja sozusagen in die Position des Driver Seats sozusagen. Und oh mein Gott, ich meine, wir kennen es alle, ne? Wenn wir mal was machen, wo sich jemand anderes überrascht fühlt und freut, weil eben mal irgendwie so eine Kleinigkeit, eine Tür aufgehalten wurde oder gefragt wurde, kann ich Ihnen helfen, wenn jemand am Straßenrand steht, der irgendwie offensichtlich nicht weiß, wo er lang muss. Das fühlt sich doch auch voll gut an, ne? Also es ist irgendwie so eine Win-Win-Sache.
Genau. Also ich glaube, das ist der Anfang. Und also wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Zivilcourage kurz bleiben wollen, es gibt natürlich auch diese anderen Situationen, also die gefährlichen Situationen oder die Situationen, wo man wirklich den Eindruck hat, ich muss hier jemandem helfen. Also nicht nur über die Straße zu kommen, sondern weil er bedrängt wird, weil er schon geschlagen wird, weil er irgendwie angemacht wird oder was auch immer. Und das sind schon dann die Situationen, wo man noch mehr natürlich diese Hürde nehmen muss, ne? Dieses,
Natürlich.
traue ich mich das überhaupt? Und da ist es total wichtig, einfach auch auf sich selber aufzupassen und auch ein paar Regeln zu wissen und zu kennen. Also zu sagen, also jetzt nicht, ich gehe da einfach rein und hau dem Angreifer jetzt aufs Maul, weil das funktioniert meistens nicht, sondern Abstand halten, höflich bleiben, den Betroffenen ansprechen. Also nie mit dem Täter oder der Täterin sprechen, weil die könnten total aggressiv werden dadurch, sondern immer sagen, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Geht es Ihnen gerade nicht so gut? Soll ich mich mal neben Sie setzen oder sowas? Ne? Also je nachdem, wie die Situation ist. Und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit und bei den anderen erzeugen. Also sagen, finden Sie nicht auch, dass das hier gerade eine unangenehme Situation ist? Wollen wir zwei vielleicht mal irgendwie überlegen, was man hier tun könnte? Können Sie vielleicht die Polizei rufen und ich gucke schon mal, ob ich irgendwie der betroffenen Person helfen kann? Also, dass man andere Leute mit ins Boot holt und nicht allein ist, weil das haben auch ganz viele Forschungen festgestellt. Meistens denkt man, der andere macht was. Und deswegen tut dann am Ende keiner was. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn man sich vornimmt, okay, ich bin die Erste, die was macht, aber ich muss es nicht alleine machen, ich nehme die anderen mit, dann hat man Verbündete und dann ist es auch leichter und auch sicherer. Und viele Opfer von Übergriffen oder von rassistischen Beleidigungen jetzt zum Beispiel auch berichten im Nachhinein, dass es das eine Schlimme ist sozusagen, dass sie diesen Angriff erlebt haben. Aber das, was fast noch schlimmer für sie ist, ist oft, dass niemand ihnen geholfen hat, dass sie sich sozusagen in einer großen Gruppe trotzdem total alleine gefühlt haben, ohne dass die Leute reagiert hätten und Hilfe angeboten hätten. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, wenn man den Eindruck hat, das sieht gar niemand hier gerade und mir hilft niemand, weil dann ist man im Grunde genommen zweimal angegriffen worden. Und das ist ganz schlimm für die Betroffenen.
Weil wir vorhin über Social Media gesprochen haben, ne? Das gibt es ja auch. Also das wäre jetzt so ein Fallbeispiel, wo mir das live in der U-Bahn meinetwegen oder irgendwo auffällt. Und du hast vielen Dank dafür so konkrete Tipps gerade gegeben. Das ist ja wie so ein Handlungszettel, also wie so eine Checkliste oder so, was ich tun kann. Das ist ja wirklich total hilfreich zu wissen, aha, da, ich mache das, das, das.
Genau.
Wie sind die Spielregeln bei Social Media? Weil da gibt es ja auch Leute, die völlig querschlagen und beleidigen und andere Leute wild anmachen. Ich sag mal so, man könnte ja wirklich das zum tagesfüllenden Programm erklären, zu sagen, so, ich reagiere auf jeden Hater-Kommentar. Aber ja, inwieweit bringt das was oder ist das etwas, was man gar nicht in den Griff kriegen kann? Oder wie stehst du dazu?
Also auch da gibt es natürlich immer so ein paar Regeln und Tipps. Don't feed the Trolls. Also wenn man den Eindruck hat, okay, wenn ich da jetzt einmal, ne, was antworte, dann explodiert quasi auch die Bot-Logik und es wird nur noch mehr. Ich würde immer sagen, also erstens auf den privaten Kanälen hat jeder auch das Recht, Kommentare auszuschalten. Einfach zu sagen, Feierabend, das ist mein Kanal, das ist wie mein Zuhause. Und wenn sich die Leute da nicht benehmen, dann ist da die Tür raus. Da muss man sich überhaupt nicht von wegen Zensur oder was dann immer gerne mal kommt, ne? Feierabend. Wer sich schlecht benimmt, fliegt raus. Und man kann die Regeln selber aufstellen. Das kann man als Privatperson und das kann man auch als Organisation. Also wir haben natürlich als Gesichtszeigen auch Regeln, wie wir wollen, dass Leute auf unseren Kanälen miteinander oder mit uns im Zweifelsfalle umgehen. Und wenn die sich nicht dran halten, dann werden die entweder verbergen wir die Kommentare oder wir löschen sie auch. Und wenn wir den Eindruck haben, es ist strafrechtlich relevant, dann melden wir es auch. Dann gibt es Stellen, wo man das hinmelden kann und dann wird es einfach gemeldet. Und wenn es tatsächlich strafrechtlich relevant ist, kriegen die hoffentlich dann eine Anzeige.
Also die Verantwortung, würdest du sagen, liegt bei dem, der Urheber des Posts ist oder so? Also wenn ihr etwas postet und da gibt es negative oder grenzüberschreitende Reaktionen drauf, dann seid ihr dafür verantwortlich und nicht ich, die vielleicht als Leserin das mitbekommt. Oder wie
Okay.
positioniert man sich da am besten?
Okay, ich verstehe die Frage jetzt ein bisschen anders noch. Also ich glaube, jeder, der im Netz viel unterwegs ist, also gerade da unterwegs ist, wo es viel Kommentare gibt, muss auch auf seine eigenen Kräfte achten. Weil das Lesen und Kommentieren und Argumentieren, also es gibt ja auch mal dieses Konzept von Counter-Speech, dass man dann in eine Argumentationssache geht und sagt, ah, hast du schon mal daran gedacht und hier ist ein Link und hier ist dies und jenes. Das ist super viel Arbeit, da muss jeder so und jede ein bisschen auf sich aufpassen, kann ich das jetzt gerade, ne? Wie viel Zeit und Kraft kostet mich das eigentlich? Und lohnt es sich? Und das ist wieder, dann kommen wir wieder zum Anfang zu Don't Feed the Trolls. Also ist das was, wo ich wirklich den Eindruck habe, okay, wenn ich jetzt irgendwie 5 Minuten investiere und der Person irgendwie noch drei kluge Links schicke, wo ich sage, hör mal, also gerade zur Corona-Zeit und Hochzeit von Verschwörungsideologien war das ja oft so, dass man den Eindruck hatte, die sind irgendwie falsch abgebogen und brauchen mir drei, vier andere Informationsquellen einfach mal. Da finde ich, lohnt sich das, dann ist jeder sozusagen dazu aufgerufen, auch da ein bisschen was zu tun, ein bisschen Informationsfutter zu geben. Bei Beleidigung, also ich bin da strenger bei Beleidigung. Ich finde, wer beleidigt, wer hasst, wer hatet, da muss ich nicht rumargumentieren oder sonst irgendwas. Das wird gemeldet, das wird gelöscht. Auch, also man kann das natürlich auch für andere Leute machen, nicht nur auf dem eigenen Kanal, sondern wenn man sieht, da ist irgendwie bei einer Freundin wird der Kanal gerade zu bombardiert mit irgendwelchen bösen und hasserfüllten Nachrichten, kann man da natürlich auch eingreifen und sozusagen dagegen. Also wir haben ein Konzept, das nennt sich Love Speech anstelle von Hate Speech, dass man das sozusagen umwandelt in gute Botschaften. Wir haben sogar so Postkartensets mal gemacht, da steht drauf, du bist wertvoll oder sie sind großartig, du bist stark, ihr seid wichtig. Lauter solche Botschaften, die Postkarten kommen super gut an. Die lieben das, die Leute lieben das total, weil die sind so ganz schön auch und ganz viele haben das so am Schminkspiegel hängen. Kannst du jeden Morgen siehst du bist wertvoll, das ist eine gute Botschaft. Fühlt man sich einfach gut mit. Und das kann man natürlich auch als Botschaft, da wo ganz viel Hass auftaucht, auch einfach mal dagegen posten. Aber trotzdem, ich würde sagen, also wo es, sobald die Grenze überschritten ist, sperren, löschen, melden. Und es gibt tolle Organisationen, die einem dabei helfen. Also HateAid, die Kolleginnen und Kollegen von HateAid sind da ganz weit vorne und haben sich da total drauf spezialisiert und helfen ja auch wirklich, wenn jetzt ein super Shitstorm über jemandem ausbricht. Die geben auch Seminare, wie man sich auf Social Media davor schützen kann oder wie man sich vorbereiten kann, wenn sowas passiert. Also die sind wirklich auch da ganz großartig.
Ich finde, das ist ein relevanter Punkt, was du gesagt hast, das zu melden, auch in Social Media. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal, und da braucht man ein dickes Fell dafür, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich so ein paar Kommentare unter verschiedensten Posts anschaut und wenn man sich dann auch anschaut, dass jemand quasi Gegenpartei ergreifen wollte und quasi einstehen wollte für das vermeintlich Gute und sich das dann so hochschaukelt, weil man merkt, das ist kein Diskurs, den man hier führt, sondern das ist eigentlich nur noch ein Bashing. Und dementsprechend die Frage, die für mich halt irgendwie im Raum steht, und da hast du es richtig gesagt, lohnt es sich denn, ne? Will diese Person dann überhaupt eine andere Perspektive hören oder geht es einfach nur darum, abzusenden, abzusenden, abzusenden? Und wahrscheinlich schließt sich der Kreis gerade so ein bisschen zu dem, was du anfangs gesagt hast. Vielleicht, wobei das auch wieder vor Social Media war. Dementsprechend ist es sehr schwierig, das zu vergleichen. Sind wir vielleicht gar nicht an dem Punkt, in den sozialen Medien diese Themen diskutieren zu wollen, sondern einfach nur noch rauszubrüllen? Wie ist da deine Erfahrung?
Ich bin tatsächlich keine so Riesenfreundin von sozialen Medien, muss ich offen zugeben. Ich glaube schon, dass viel, also ich glaube, das hat alles auch große Vorteile, was Informationsbeschaffung angeht, was sich vernetzen angeht, was eine schnelle Informationspolitik angeht. Da ist das alles ein Riesenvorteil und auch was wirklich so, eigentlich heißen ja auch soziale Medien, soziale Interaktion angeht. Das ist schon ein Quantensprung sozusagen für die Menschheit gewesen, dass das jetzt plötzlich alles mit so einem kleinen Gerät funktioniert, ne? Und nicht mehr von, ich gehe mal zum Nachbarn rüber und klopf an der Tür und mal gucken, ob er überhaupt da ist. Aber dieses Rübergehen und Klopfen und gucken, ob er da ist, fehlt, glaube ich. Und es ist halt viel schwieriger, meinem Nachbarn ins Gesicht zu sagen, du bist ein Vollidiot, als das irgendwo reinzutippen und danach das Handy schnell wieder wegzulegen. Und es gibt ja auch durchaus schon die Erfahrungen, dass wenn man Leute, die also Hasskommentare irgendwo reinposten, wenn man denen schreibt, okay, wir haben das gekriegt, wir haben das gelesen, wir würden sie anzeigen, aber wir bieten ihnen an, dass sie sich vielleicht nochmal entschuldigen und sich das nochmal überlegen. Aber es ist strafrechtlich relevant, also wenn nicht, dann gibt es eine Anzeige, dass ganz, ganz viele von diesen Menschen total erschrocken sind, richtig erschrocken, sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass das wirklich gelesen wird und oh, das wollte ich nicht, und sich wirklich entschuldigen. Und ich glaube, das müssen wir uns, also da könnte man viel mehr nochmal sozusagen eine Aufmerksamkeit drauf legen, dass dieses, ich sag mal irgendwie ganz schnell per DM, wie scheiße ich irgendwen finde oder wie blöd irgendwer ist, das kommt ja an bei den Leuten und das ist den Leuten oft nicht bewusst. Und also auch, das sagen auch viele Politiker oder Prominente, die sagen, ich antworte ab und zu mal auf sowas im Sinne von, hallo, haben Sie das wirklich ernst gemeint? Und dann kommen auch ganz erschrockene, oh, Sie lesen ja wirklich Ihre Kommentare. Und die denken, ja, natürlich lesen wir die Kommentare. Mhm. Oder auch E-Mails oder sowas, ne? Also jetzt auch nicht jede einzelne, aber dass das halt ankommt, das ist den Leuten, glaube ich, oft nicht klar. Und was das dann auch an Verletzungen auslöst und an Schmerz auslöst. Und wenn man das klarer macht und deutlicher macht, ist es, glaube ich, schon mal ein guter Schritt. Und ich würde immer sagen, was analog gilt, muss auch digital gelten. Und die Regeln, also einmal Höflichkeitsregeln, aber eben auch sozusagen Gesetzesregeln, die analog gelten. Ich darf ja auch auf der Straße nicht einfach Leute anschreien und denen irgendwelche Beschimpfungen hinterherrufen. Da kann ich auch wegen Beleidigung angezeigt werden. Das tut man einfach nicht. Ja. Ist verboten. Und das, finde ich, gilt auch, sollte auch im Netz gelten und sollte viel strenger auch nochmal oder klarer kommuniziert werden und strenger geahndet werden.
Ja, absolut.
Hört ihr jetzt gerade viel Gerumpel? Ich glaube, meine Kollegen gehen gerade alle raus.
Nee, wird gut gefiltert. Ich höre es nicht. Nee, alles gut. Mich würde noch mal interessieren, also es hört sich so an, auch gerade wenn ich mir noch mal vor Augen halte, euren Spruch, ne, jeder kann ein Change Agent sein. Das ist ja eine total ermutigende und zur Selbstwirksamkeit anstiftende Botschaft. Mhm. Also so dieses, du kannst in deinem direkten Umfeld etwas bewegen. Und gleichzeitig sind wir ja eingebettet auch in ein größeres Umfeld. Also du hast es vorhin angesprochen, wie läuft eigentlich ein politischer Diskurs? Mhm. Also was kriegen wir da sozusagen vorgelebt, wenn man das mal so formulieren möchte, was hier so üblich ist? Ja, wie wir das hier so miteinander machen und wie wir gesellschaftliches Miteinander gestalten. Mhm. Ist es nicht wahnsinnig frustrierend und so nach dem Motto, boah, das torpediert hier eigentlich unsere Arbeit? Oder also wenn wir uns das mal so überlegen, was in welchen Konflikt- und Krisenherden wir uns so insgesamt bewegen? Oder blendest du das aus? Oder wie kriegt man da einen konstruktiven Umgang damit?
Ja, ausblenden können wir das, glaube ich, alle nicht. Also wenn wir Teamsitzungen haben, sind wir auch manchmal erschüttert und frustriert. Das ist bei uns auch so, ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir alle so nur so Happy Lives haben und sagen, ah, das wird schon alles. Das funktioniert natürlich so nicht, ne? Also, aber ich glaube, es ist wichtig, damit auch ehrlich umzugehen, auch teilweise Ratlosigkeit oder auch Verzweiflung oder Frust auch zuzulassen, darüber zu sprechen, auch im Team. Also wenn ich jetzt mal sozusagen aus dem beruflichen Kontext das sage, dass man das wirklich auch zulässt und dass man das sich da austauscht und sagt, Mensch, also ich weiß auch nicht mehr, wie ich jetzt mit dieser erneuten Trump, weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, dass man da wirklich auch Raum für gibt, darüber zu sprechen und dem auch nachzugehen, also nicht so zu tun, als wäre das irgendwie mit, ja, stimmt, haben wir mitgekriegt, aber jetzt wieder zum nächsten Thema, dass das damit dann gegessen ist. Und ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir darüber sprechen, dass wir auch ehrlich da miteinander sind, wo wir nicht mehr weiter wissen oder nicht mehr weiter können. Und ich glaube auch, dass es im pädagogischen Umgang wichtig ist, diese Ehrlichkeit zu haben. Also, dass man auch sich nicht hinstellt in so einem Workshop und sagt, die Welt ist tippitoppi, ihr lieben Kinder, und wir zeigen euch jetzt, wie es funktioniert, dass ihr daran teilhaben könnt, sondern dass man auch da erstens wahrnimmt, was ist deren Perspektive. Das ist total wichtig. Und auch, obwohl man natürlich zu einer gewissen Neutralität auch verpflichtet ist als pädagogischer Teamer, Teamerin. Wir machen da natürlich keine Überzeugungsarbeit oder sowas, aber dass man sich auch öffnet für die Dinge, die man selber vielleicht sagen möchte. Ne? Also, dass man auch nicht als allwissende Person dasteht und sagt, ich weiß alles und wenn ihr erstmal erwachsen seid, dann geht es euch auch so. Das ist total wichtig, glaube ich. Und wir erfahren immer wieder von den Jugendlichen, wir machen immer so eine kleine anonyme Umfrage nach so einem Workshop, wo die auch so Zettelchen schreiben könnten, wie sie es fanden, und dann wird es einfach eingesammelt und wenn die weg sind, lesen wir das erst. Also sie brauchen auch gar nicht ihren Namen drunter schreiben, nur damit wir so ein bisschen so ein Feedback haben, wie die das fanden. Und was wir ganz, ganz oft auf diesen Zetteln zu lesen kriegen, ist, es war toll, dass uns hier mal jemand zugehört hat. Und das finde ich auf der einen Seite ja eine super Botschaft, aber ich finde es auf der anderen Seite natürlich auch eine wahnsinnig frustrierende Botschaft, weil das heißt ja im Umkehrschluss, dass ihnen ansonsten ganz oft nicht zugehört wird oder zumindest nicht das Gefühl vermittelt wird, dass ihnen zugehört wird. Und das ist wirklich, glaube ich, tragisch im Umgang zwischen, also vor allen Dingen jetzt an Schule, ne, Lehrern, Lehrerinnen und Schülerinnen, weil sobald sie den Eindruck haben, ich werde hier eh nicht ernst genommen oder was ich sage, das zählt überhaupt nicht, würde ich auch abschalten.
Werden die abschalten, ne?
Warum soll ich mich dann irgendwo beteiligen, wenn es eh nichts zählt, was ich sage?
Ja, und ich glaube, du hast eingangs einen spannenden Satz gesagt. Euer Ziel ist es ja nicht, den Jugendlichen, den Kindern aufzuzeigen, hey, mit unserem Wissen könnt ihr jeden Konflikt dieser Welt mal eben schnell klären, sondern ihr wollt ja am Ende des Tages ein Stück weit aufzeigen, dass wir wieder dahin zurückkommen müssen, über die verschiedenen Sichtweisen zu sprechen. Mhm. Also man muss sie besprechbar machen und dementsprechend dann nach vielleicht Lösungen zu finden, zu suchen. Und wenn das bei den Jugendlichen hängen bleibt und das auslöst, dass sie sich gehört fühlen, ist das ja ein wahnsinniger Schritt, ne?
Genau. Also das ist so das Ziel, wo wir hinwollen. Genau. Dass man miteinander ins Gespräch kommt und gemeinsam auch Lösungen findet.
Koppelt ihr das auch zurück an die LehrerInnen?
Ja, also wir bieten immer an, dass wir nochmal so ein Nachgespräch machen. Und also wir haben auch ein sehr, ich sag mal, ausgeprägtes und diffiziles Beratungsprozedere. Also man kann nicht jetzt einen Workshop A, B oder C bei uns buchen und dann funktioniert der genau so, sondern wenn Lehrerinnen einen Workshop bei uns buchen wollen, dann machen wir ein sehr langes Beratungsgespräch, wo wir vor allen Dingen von Ihnen ganz viel wissen wollen. Also warum wollen Sie zu uns kommen? Wie ist der Stand der Klasse? Gibt es Probleme in der Klasse? Was wollen Sie bezwecken eigentlich mit dem? Und dann darauf stimmen wir dann auch ab, was wir in den Workshops genau machen. Die sind auch wirklich total unterschiedlich. Also die sind absolut prozessorientiert und dann selbst in der Pause wird nochmal zwischen den Teamern diskutiert, okay, können wir jetzt da so weitermachen oder müssen wir irgendwie eine andere Methode jetzt anwenden oder auch in ein anderes Thema vielleicht rübergehen. Und das ist eigentlich sehr, sehr hilfreich dann. Und wenn Sie das wünschen oder wenn es hilfreich ist, dann machen wir auch nochmal ein Nachgespräch oder bieten nochmal ein Nachgespräch an.
Ja, meine Frage hatte jetzt gerade den Hintergrund dieser Erfahrung oder das Feedback, was ihr bekommt, das zeugt ja davon, dass das für die Jugendlichen eine völlig neue Erfahrung ist, die sie gemacht haben. Boah, mir wurde zugehört. Also mir wurde sozusagen auf Augenhöhe begegnet oder da gab es einen echten Dialog. Und ich frage mich gerade, was kann man tun, damit das nicht so zu einer Satellitenerfahrung wird, die mit ihrem eigentlichen Leben dann wieder gar nichts zu tun hat, wo vielleicht sogar das so in Frust umschlagen könnte, also so im schlimmsten Fall, ne? Also, boah, mir ist jetzt erst bewusst geworden,
Anders.
Ich sage das deshalb, bei mir kommt es gerade so bekannt vor, so aus dem Führungskräftetraining oder sowas. Also es ist
Ja.
jetzt eine ganz andere Parallele, aber wie häufig habe ich das bitte gehört? So, ach, so könnte man das machen. Boah, hier ist ja ein Raum von Wertschätzung und von respektvollem Umgang. Das erlebe ich aber in meinem Unternehmen überhaupt gar nicht. So, jetzt bin ich dreifach frustriert und habe gar keine Hoffnung mehr.
Ja. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass das so umschlägt, weil wir natürlich dadurch, dass wir ein außerschulischer Lernort sind, also der Kontext ist ja schon aus der Schule rausgenommen, ne? Und dadurch ist es quasi ein Erlebnis für Schüler und Schülerinnen, die zu uns kommen, was wirklich auch ein bisschen abgekoppelt ist. Also ich glaube, so ein Backslash, die Gefahr ist, glaube ich, nicht unbedingt gegeben. Ich glaube, sie erfahren schon auch nochmal manchmal einen anderen Umgang. Es gibt natürlich auch tolle Lehrerinnen und Lehrer, also das muss man jetzt auch mal sagen, ne? Also die ihren Schülern und Schülerinnen auch zuhören. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen, dass wir es verstärkt einfach wahrnehmen. Also was wir anbieten, sind ja auch durchaus diese Fortbildung für eben pädagogische Fachkräfte. Wir bieten auch Schulbegleitung an, sind dann längere Prozesse, dass wir mit einzelnen Schulen auf so eine Art längere Reise gehen. Wie kann man denn diskriminierungssensibler arbeiten als Schule? Wie kann man demokratischer als Schule sich aufstellen? Also welche wirklichen Formate gibt es denn in Schule auch, die man auch mal stärken könnte, ob das jetzt Schülervertretung ist oder ähnliches. Also wie kriegt man diesen Ort Schule auch so gestaltet, dass sich Schüler und Schülerinnen dort auch wahrgenommener fühlen, als sie es vielleicht bisher taten. Das machen wir auch und das ist natürlich ein langer Prozess. Also es ist jetzt auch nicht, wo man einmal 2 Stunden kommt, aber gut, bei
Genau.
Führungskräfteseminaren ist das wahrscheinlich ähnlich. Ne, da muss dann irgendwie das ganze Kollegium mitgenommen werden und im Zweifelsfall auch nochmal die Elternschaft oder ähnliches. Das sind schon längere Prozesse da, das kann man auch nicht oft machen, aber wenn wir die Kapazitäten haben und die Anfrage gibt, dann gehen wir auch mit einzelnen Schulen hier in Berlin zumindest da zusammen und versuchen dann einen Weg zu gehen.
Seid ihr primär in Berlin unterwegs?
Mit dem Lernort, ja, der ist eben in Berlin angesiedelt, aber es können natürlich auch Schulklassen von woanders kommen. Also wir haben auch immer mal wieder Schulklassen aus Brandenburg oder was ganz gut funktioniert, sind auch Klassenfahrten, also die nach Berlin kommen, das ist ja sehr beliebt als Klassenfahrtsstadt und die kommen auch oft dann für einen Vormittag oder Nachmittag mit ihren Klassen zu uns. Genau, und wir
Sehr
haben
gut.
aber auch noch andere Projekte, die dann bundesweit funktionieren. Also wir sind im Führt jetzt ein bisschen einen anderen Weg hin. Wir sind im Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention. Das ist ein bundesweites Netzwerk, wo wir sozusagen die Präventionsarbeit bündeln und versuchen sozusagen das, was es an Erkenntnissen schon gibt oder an Methoden und Materialien, dann auch anderen Leuten bundesweit, die in der Rechtsextremismusarbeit tätig sind, zur Verfügung zu stellen oder Netzwerktagungen zu veranstalten oder ähnliches. Und wir haben ein Projekt, was uns sehr am Herzen liegt, was aber jetzt leider gerade eingestellt ist. Also falls das ganz reiche Menschen hier hören und ihr Geld loswerden wollen. Wir haben ein Projekt, das nennt sich das mobile Demokratielabor. Das ist quasi wie so ein Materialschrank, wie man früher so einen Technikschrank in der Schule früher hatte, ne? Und dann kam der immer so reingefahren in die Klasse. Und das ist ein ganzer Materialschrank, nur mit Materialien rund um das Thema Demokratiebildung. Und zwar von der 5. bis zur 10. Klasse in allen möglichen Fächern auch. Also ob ich in Sport oder in Mathe oder in Deutsch oder Ethik oder sogar Englisch, kann man diese Materialien benutzen und ganz unterschiedlich und sehr, sehr nah an sozusagen auch den Fragen und der Lebenswelt, die Kinder und Jugendliche haben, zu unterschiedlichen Themen, rund um das Thema Demokratie arbeiten. Und damit wollen wir eigentlich bundesweit arbeiten, also diese Demokratielabore bundesweit an Schulen bringen, gekoppelt mit so einer längerfristigen Fortbildungsreihe, die dann dazugehört, also wo wir quasi den Lehrern und Lehrerinnen oder auch den Sozialarbeiterinnen vor Ort in den Fortbildungen beibringen und erklären, wie man mit den Materialien arbeiten kann und wie man den ganzen Schulkontext mit diesem Demokratisierungsprozess sozusagen einbinden kann. Aber
Spannend.
momentan haben wir keine Finanzierung, leider.
Okay.
okay. Ja, ja, ist ganz dramatisch, aber
gut, vielleicht können wir mit unserem Podcast dazu beitragen, dass möglichst viele Leute davon erfahren und sich engagieren und das Ganze unterstützen und ihre Stimme erheben und sagen, das wollen wir auch, das würden wir dir, liebe Sophia, und euch als Gesicht zeigen auf jeden Fall sehr wünschen. Und wir möchten gerne so langsam zum Ende kommen und dich zum Abschluss noch mal fragen, wenn du auf unser Gespräch zurückblickst, so was wäre sozusagen der Punkt, so als, ich weiß nicht, ob du so einen Satz hast oder so, der dir besonders prägnant erscheint, den du gerne nochmal highlighten wollen würdest?
Ich glaube, ich meine, es ist ja eh unser Satz sozusagen, den wir immer auch propagieren. Everybody can be a change agent. Ich glaube da ganz stark dran. Das ist mein Lebensmotto auch so ein bisschen. Ich glaube, dass das auch schwierig sein kann für bestimmte Gruppen, also die sich irgendwie, natürlich ist es schwieriger, wenn ich von unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel betroffen bin, mich selber daraus zu hebeln und zu sagen, ich kann aber auch was ändern. Aber ich glaube trotzdem, dass ich die Leute eher damit stärke, dass ich sage, doch, das kann wirklich jeder. Und sei es nur in diesem ganz privaten Bereich oder in einem kleineren Umfeld. Und es geht immer nicht darum, alleine alles besser hinzukriegen, sondern einen kleinen Teil dazu beizutragen und diesen kleinen Teil bei sich selber zu finden. Was kann das sein? Das ist sozusagen, glaube ich, die Aufgabe für jeden von uns. Und da würden wir gerne die Leute ermutigen und dabei unterstützen auch und dabei helfen, diesen Teil zu finden und dann auch den Mut zu finden, das umzusetzen.
Ja, das ist doch ein schönes Abschlussstatement. Würde, glaube ich, jeder unterschreiben, hoffentlich.
Ja, das wäre schön.
Ja, Mensch, Sophia, herzlichen Dank für die tollen Insights und in die Einblicke in eure Arbeit. Ich wünschte, ich hätte zu Schulzeiten sowas mal miterleben dürfen.
Ja, das sagen viele, die erwachsen sind. Das finde ich auch total schön immer. Das freut uns immer total.
Glaube ich sofort. Okay. Glaube ich sofort. Hast du vielleicht noch abschließend eine Idee, wenn du so in dein Umfeld blickst, innerlich zumindest, wer könnte dann ein interessanter zukünftiger Friede, Freude, Pustekuchen-Gast für uns sein? Aus einem unterschiedlichen Thema oder einem ähnlichen Thema, was auch immer dir da kommt?
Also ohne, dass ich da jetzt eine Person habe. Ich finde das Thema aber sehr wichtig, vor allem, weil es ein sehr konfliktiges Thema ist, sage ich mal, und vielleicht da zu euch passen würde. Das ist wirklich das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen und sozusagen auch da wieder die Position der Verantwortung derer, die das vielleicht ahnen, sehen, was mitkriegen, irgendwie denken, da ist was komisch. Wie kriege ich das hin? Ja. Was mache ich dann eigentlich? Also ist auch so in der Verbindung mit dem Thema Zivilcourage oder ne, das, was unser Thema heute war, aber natürlich in eine ganz andere Richtung. Und es ist hochproblematisch, glaube ich. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute, also dass jeder Einzelne von uns begreift, nee, ich habe da eine Verantwortung und wenn ich irgendwas sehe, dann darf ich nicht sagen, es geht mich nichts an, sondern dann muss ich dieser Verantwortung irgendwie nachkommen und darüber zu sprechen, wie kann das sein, was sind da Wege, was sind Beratungsangebote oder an wen wende ich mich, wen kann ich anrufen, was mache ich denn mit so einem komischen Gefühl, wenn ich den Eindruck habe, hier in der Nachbarwohnung oder wo auch immer, oder in der Kita, wie spreche ich das an, wie mache ich das? Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ist, da drüber zu kommen, aber wenn man es einmal geschafft hat, kann es in dieses Depot wieder rein, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und dann habe ich was, wo ich sagen kann, wenn ich was erlebe, dann mache ich das so. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen für die Betroffenen, also auch da eine ähnliche Erfahrung ja bei ganz vielen Betroffenen, die sagen, ich habe das erlebt, aber dass mir keiner geglaubt hat und dass es keiner mitgekriegt hat, das war auch ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz schlimm. Und das ist wirklich was es auf jeden Fall verdient, dass man sich da viel mit auseinandersetzt und das in die Breite und in die Öffentlichkeit trägt. Also wenn ihr da mit eurem Podcast so beitragen könnt, fände ich das super.
So cool. Das nehmen wir mit auf. Harter Tobak, aber das Leben ist halt kein Friede, Freude, Pustekuchen an der Stelle, ne?
Ja,
Genau. Das Leben ist kein Friede, Freude, Eierkuchen, genau. Meinst du wahrscheinlich, oder?
Oh, war das ein freudscher Versprecher?
Leben ist kein Ponyhof, genau. Also es ist, aber ich glaube, dass es geht. Ich glaube, dass man darüber gut sprechen kann. Und traue euch beiden das auf jeden Fall in eurem Podcast sofort zu, dass ihr da einen guten Weg findet, jemanden einzuladen, mit dem man das so besprechen kann, dass sich die Leute, die das dann hören, auch irgendwie so 3-4 Schnipsel davon mitnehmen können und sagen können, ah ja, okay, da denke ich jetzt mal drüber nach und vielleicht habe ich jetzt irgendwie den einen oder den anderen Tipp, wie ich damit umgehen kann.
Ja, da hat direkt einen Aufruf, falls jemanden kennt, nehmen wir diese Person natürlich. Ansonsten begeben wir uns auf die Suche.
Ja, viel Erfolg.
Jo, danke schön. Liebe Sophia, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Das war ein spannender Insight. Herzlichen Dank dafür, für deine Zeit. Uns hat Spaß gemacht, denke ich mal, Jana, oder?
Das war gut. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, liebe Sophia. Und weiterhin alles Gute beim Wirken und Bewirken und viel Erfolg.
Dankeschön, liebe Jana und liebe Sandra. Das ist sehr schön wertschätzend in eurer Umgebung. Das freut mich sehr. Danke für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und euch weiterhin ganz tolle Podcast-Gäste.
Dankeschön.
Danke, danke.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Ja, Jana, krass. Also wir sind ja gefühlt gar nicht aus der Gedankenspirale rausgekommen. Und was sagen wir im Outro? Wir haben festgestellt, es braucht ein Special rund um dieses Thema, weil es einfach ein so wichtiges ist. Wann mischt man sich ein? Wann ist es aber übergriffig? Wann muss man laut werden? Und darauf freue ich mich schon jetzt.
Ja, bei mir sprudelt es auch total. Ich habe auch voll das Bedürfnis, das nochmal nachzubesprechen und anzureichern mit ganz vielen Beispielen. Und ich möchte nochmal an euch einen Aufruf starten. Und zwar, die Sophia hat ja gesagt, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, das wäre nochmal so ein Hot Topic. Wir sind da gerade so ein bisschen blank. Kennt ihr jemanden, der in diesem Feld arbeitet? Oder eine Organisation? Also was fällt euch ein? An wen könnten wir mal herantreten? Sachdienliche Hinweise sind herzlich willkommen. Auf welchem Kanal auch immer, in den Kommentaren, per Direktnachrichten, lasst es uns gerne zukommen. Dann bahnen wir da was an für ein nächstes Interview.
Oh ja, ich freue mich schon jetzt. Krasse Themen, aber hey, super wichtige Themen. Ja. Und Gesicht zeigen, fände ich geil, wenn das einfach noch weiter verbreitet wird. Ja. Helft uns da draußen, bitte.
Verlinken wir, ne?
Verlinken wir, natürlich. Alles in den Shownotes. Super.